Der Schlüssel für alles ist aus meiner Sicht der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Monaten und Jahren. Deswegen hoffe ich, dass wir uns durchsetzen können mit einem Vorschlag, den ich auch in dieses Wahlprogramm mit reingebracht habe, nämlich einen Zukunftspakt, der einen verbindlichen Ausbaukorridor für die einzelnen erneuerbaren Träger zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorsieht. Also diese organisierte Unverantwortlichkeit, die wir da augenblicklich haben, geht nicht. Wir brauchen bis 2030 jetzt den maximalen Ausbau und das ist der Schlüssel für alles, für einen früheren Kohleausstieg, für Gas als geringe Brücke. All diese Dinge gehen nur, wenn wir diesen maximalen Ausbau hinkriegen. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel auch für die nächste Bundesregierung.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. In dieser Episode setzen wir unsere Bundestags-Spezialreihe weiter fort, mit Vertretern der unterschiedlichsten Parteien vor der Wahl ins Gespräch zu kommen. In dieser ersten Runde spreche ich mit dem für Klima und Umwelt zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorständen im Bundestag der jeweiligen Parteien. Wie in den letzten Episoden zum Beispiel mit Oliver Krischer von den Grünen und Michael Theurer von der FDP. In dieser Episode hier spreche ich mit Matthias Mirsch von der SPD und dann bald auch mit Andreas Jung von der CDU. Was ist nun die Rolle dieser stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden? Sie koordinieren für ihre Parteien die unterschiedlichsten Gesetze und Vorhaben in einem bestimmten Themencluster, Themenfeld, wie zum Beispiel Umwelt, Klima, Energie, manchmal gehört auch noch Wirtschaft oder auch Gesundheit dazu. Den genauen Themenzuschnitt definiert jede Fraktion für sich selber. Dahingegen befassen sich die Fachpolitiker, mit denen ich dann bald die Reihe fortsetze, zum Beispiel mit ganz bestimmten Einzelthemen und Gesetzen, wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Personenbeförderungsgesetz. Matthias erzählt mir, wie sein Politikverständnis ist, wie er sich mit den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion koordiniert und zu thematischen Abstimmungen kommt. Woher er sein Wissen bezieht, mit wem er besonders gerne spricht und weil es ihm einfach zu viel Gelaber ist, wie er das ausdrückt. Matthias hat auch eine ganz klare Meinung, mit wem er am liebsten in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr zusammenarbeiten möchte und hat eine ebenso klare Vorstellung, was in einem 100-Tage-Klimaschutz-Sofortprogramm der neuen Bundesregierung auf jeden Fall stehen muss. Freut euch auf eine sehr spannende Episode von Let's Talk Change. Und wie immer, teilt und abonniert diesen Podcast, dann können ihn noch viel, viel mehr Menschen hören. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen hier bei diesem Podcast Let's Talk Change, Matthias.
Ja, freue mich.
Ich freue mich deswegen auch, dich hier in diesem Podcast zu haben, weil wir hier nochmal ein bisschen die Gelegenheit haben, Revue passieren zu lassen, was so in den letzten Jahren passiert ist, Umwelt, klimapolitisch, was auch in den nächsten Jahren noch kommt. Vor allem natürlich auch mit Blick auf die nächste Legislaturperiode, von der ja noch keiner so richtig weiß, wer jetzt tatsächlich mitregieren darf oder nicht. Aber alle haben natürlich ihre Vorstellungen und die SPD natürlich auch, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender du bist im Deutschen Bundestag. Matthias, wie bist du eigentlich in die Politik gekommen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht im CVJM, eine Kirchengemeinde, die sehr progressiv in meiner Heimatstadt Laatzen gewesen ist. Und es ging dann plötzlich in Laatzen darum, ob wir weiter von der Stadt Zuschüsse bekommen für Sommerfreizeiten, die wir mit Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Und aufgrund der Haushaltslage hatte der Rat beschlossen, das Ganze zu canceln. Und da habe ich das erste Mal überhaupt gesehen, wer entscheidet eigentlich darüber. Dann habe ich mal in diesen Rat der Stadt Laatzen geguckt und da saßen vor allen Dingen ältere Ratsmitglieder. Mit der Folge, dass wir dann gesagt haben, also als Stadtjugendring, dagegen müssen wir was tun. Und dann haben wir große Protestaktionen gemacht. Und in diesem Zusammenhang dachte ich, naja, eigentlich ist es auch ganz spannend, mal sich selbst ein bisschen einzumischen. Und dann habe ich kandidiert 1990 für den Rat der Stadt Laatzen und bin dann tatsächlich auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis direkt gewählt worden, weil mich viele Leute aufgrund der Kinder- und Jugendarbeit kannten dort. Ja, und seitdem mache ich eigentlich Politik.
Gerade jetzt in den Anfängen bist du dann noch ein relativ junger Mensch auch gewesen. Hast das Gefühl gehabt, da lässt sich auch sofort etwas bewegen in diesem Umfeld Politik oder hast du das schon relativ schnell festgestellt, Politik ist wirklich das Bohren dicker Bretter und da muss man wirklich hartnäckig und vor allem auch sehr langfristig dabei bleiben.
Also das ist mir da sehr leicht gefallen, im Gegensatz zu dem, was dann kam im Deutschen Bundestag. Weil in der Kommunalpolitik merkst du, die Wege sind relativ kurz. Und obwohl wir damals dann keine Ratsmehrheit hatten und es teilweise auch ein dickes Brett war, konnte man aber vor Ort aufgrund des Drucks von Vereinen und Verbänden ganz, ganz schnell sehr, sehr viel machen. Also beispielsweise haben wir dann die Freizeitrichtlinie wieder gekippt und haben Zuschüsse für Vereine ermöglicht. 96 haben wir dann die Mehrheiten im Rat wieder errungen und dann ging es wirklich richtig klasse. Also wir haben beispielsweise ein Jugendparlament gegründet, eins der ersten in Deutschland. Wir haben unser Rathaus gläsern gemacht, das heißt ein Bürgerbüro eingerichtet, wo wir eine ganze Fassade rausgerissen haben, Glas rein, damit Bürgerinnen und Bürger sehen, was da drin passiert. Samstags Öffnungszeiten, wo man Pässe beantragen konnte. Also wirklich was Neues. Und wenn du eine Idee hattest, und ich bin dann relativ schnell auch Fraktionsvorsitzender geworden, dann war der Weg der Umsetzung echt relativ schnell. Und das hat mir auch unheimlich viel Kraft gegeben. Kraft gekostet auch, aber sehr, sehr viel wieder gegeben, weil man einfach was bewegen konnte. Und ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn die Wege so lang gewesen wären wie in Berlin. Aber in Laatzen waren sie sehr kurz und ich glaube, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen auch sehr, sehr viel echt umgesetzt habe.
Das sagt man ja häufig, dass gerade auf der kommunalen Ebene, wenn der Wille auch da ist, quer durch alle Parteien hindurch, sehr viel schneller auch Dinge umzusetzen sind. Wenn wir jetzt mal nach vorne spulen, du bist jetzt im Deutschen Bundestag, du bist seit 2005, also jetzt schon seit über 15 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Wie würdest du denn diese Art der Politik beschreiben jetzt im Vergleich? Und vor allen Dingen auch, wo sind da deine Frustrationsmomente und woraus ziehst du denn doch letztendlich am Ende des Tages deine Hoffnung, es lässt sich doch was bewegen?
Ja, die Wege sind natürlich viel, viel länger als in der Kommunalpolitik. Du hast alleine ja in der Fraktion, wo wir im Laatzener Rat beispielsweise 17 Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion waren, habe ich angefangen, glaube ich, mit 230 Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Bundestagsfraktion. Und sich überhaupt erstmal zurechtzufinden, wie funktioniert Politik im Deutschen Bundestag? Wie kriegst du irgendwelche Informationen aus Ministerien? Wer ist wo wie ein wichtiges Vehikel, um tatsächlich was zu erreichen? Das hat, glaube ich, jedenfalls fast eine Legislaturperiode gedauert, bevor man sich auch einen Namen gemacht hat und Leute einen einschätzen konnten, vielleicht auch Vertrauen gewonnen haben, sowohl in den eigenen Reihen, wie aber eben dann auch in der Ministerialbürokratie. Und es gab schon auch, sage ich mal, eine gewisse Schroffheit. Ich will das mal benennen. Ich habe ja bei Peter Struck angefangen, der war damals Fraktionsvorsitzender und ich weiß noch sehr genau, ich war dann im Umweltausschuss und als Jurist war ich zuständig für die sogenannte Föderalismusreform. Da ging es also darum, wer ist zuständig für welche Bereiche, Naturschutz, Länder oder Bund und. Also eine Verfassungsänderung. Und ich habe mich damals dann wirklich gewundert, wie maßgebliche, ja von mir jedenfalls auch vorgebrachte Probleme dieser Verfassungsänderung vom Tisch gewischt worden sind, weil man gesagt hat, naja, wir brauchen für eine Verfassungsänderung 2/3 Mehrheit Bundestag und Bundesrat. Jetzt kannst du nicht mit irgendwelchen akademischen Dingen da kommen. Und ich habe dann kurz vor diesem Beschluss Peter Struck gesagt, nee, also das halte ich für so aberwitzig. Vor allen Dingen habe ich mich daran gestört, dass wir die Bildung, also die Schulbildung, völlig aus der Hand gegeben haben als Bund. Und das habe ich für katastrophal gehalten. Und habe dann, wie man das dann so macht, vor der entscheidenden Abstimmung bei Peter Struck vorgesprochen und habe gesagt, Peter, ich will dir das nur sagen, ich kann da nicht mitgehen. Und dann hat er mich eingeladen zum Vier-Augen-Gespräch und David, du kannst ihn wahrscheinlich noch ein bisschen einschätzen. Ich kam zu ihm, der sagte dann, ja Matthias, bist du eigentlich vernünftig, du wirst mich ja nicht im Stich lassen. Der Nächste wartet jetzt drauf, ist gut, dass du es angezeigt hast, aber bis Freitag ist ja noch Zeit und du überlegst dir das und ich setze auf dich. Tschüss. So. Und dann habe ich 3 Nächte nicht geschlafen und habe wirklich Gewissensbisse gehabt. Was machst du? Bin heute aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich nicht mitgestimmt habe, genauso auch wie ich dieser Schuldenbremse nicht zugestimmt habe, weil ich das für verfassungsrechtlich, also wirklich auch Gewissensfragen halte. Das hat viel, viel Kraft gekostet, solche Entscheidungen für einen selbst zu finden, ohne dass man in Anführungsstrichen Kameradenschwein sein will. Und ich weiß noch sehr genau, es sind dann zur Abstimmung auch Leute mit Rollstuhl aus Krankenhäusern reingefahren, die dann gesagt haben, nur weil Leute hier ihr Gewissen entdecken, müssen wir aus dem Krankenhaus geholt werden. Das sind Dinge, die prägen. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder Dinge, die Wahlkreisarbeit, wo ich wieder sage, ein bisschen ist das wie Kommunalpolitik, weil du dort sehr konkret sehen kannst, beispielsweise ein Förderprojekt oder wie auch immer, wie es ankommt. Und natürlich hast du dann das eine oder andere Gesetz auch mit beeinflusst. Und da sage ich jetzt mal ganz aktuell oder relativ aktuell, 10 Jahre lang habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen der SPD für ein Klimaschutzgesetz gestritten. Und wir haben es jetzt durchgebracht. Und das ist für mich etwas, was natürlich total viel Kraft gibt auch.
Also die Zeit habe ich damals ja selber noch aus der Innenperspektive so ein bisschen miterleben dürfen. Ich war ja einige Jahre selber Mitarbeiter bei Hermann Scher gewesen und bin aber 2005 ausgeschlossen, genau der Zeitpunkt, wo du in den Bundestag gekommen bist. Und ich glaube, du hast ein Stück weit, würde ich mal so sagen, den Staffelstab auch übernommen. Hermann Scher und ein paar andere konnten das Thema ja dann nicht mehr weiter betreuen. Und wie bist du denn zum Thema Umwelt- und Klimapolitik gekommen, eigentlich als Bildungsexperte?
Ja, eigentlich, also Bildung war nur, weil ich wirklich viel mit Bildung auch zu tun hatte als Ratsmitglied. Und Schule hat mir immer viel gegeben und ich habe gesehen, dass wir an allen Ecken und Kanten in Deutschland zu wenig Geld in Bildung investieren. Und dann war ich über die Umweltpolitik eigentlich, also über den Umweltausschuss mit in dieser Föderalismusdebatte eingebunden und habe dann gesehen, was wir da in Bildung machen und habe das für völlig schwachsinnig gehalten und halte es auch nach wie vor. Gott sei Dank haben wir jetzt gerade die Verfassung wieder geändert, sodass wir jetzt das Ganze rückgängig gemacht haben und der Bund Gott sei Dank Geld geben kann. Aber ich bin zur Umweltpolitik über meinen Beruf gekommen. Ich bin ja eigentlich Anwalt und bin Fachanwalt für Strafrecht. Insofern habe ich viele Landwirte vertreten, die gegen die Castortransporte in Gorleben protestiert haben. Dort gegen ein atomares Endlager. Die haben sich an Schienen angekettet und. Und es ist dann natürlich immer so, dass du normalerweise dann ein Ermittlungsverfahren gegen dich hast. Und ich habe sehr viele Landwirte dann in diesen Strafverfahren verteidigt und bin dann auch wie die Jungfrau zum Kind, weil ich diese Landwirte kannte, sind die dann in meine Kanzlei ein paar Mal marschiert und haben gesagt, hier haben wir noch ein anderes Rechtsgebiet, was ganz entscheidend ist. Und meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich teilweise auch die Verfahren gemacht habe, haben gesagt, nee, das Rechtsgebiet kennen wir überhaupt nicht. Da ging es um das Recht an Sorten, an Pflanzensorten. Und das zum Beispiel der Fall um die Kartoffelsorte Linder, das kennen vielleicht noch einige, da ging es um Lizenzen und diese Kartoffelsorte sollte vom Markt gewischt werden, weil sie dem Konzern nichts mehr eingebracht hat. Und daraus entwickelte sich ganz, ganz viel zwischen Landwirtschaft, Umweltpolitik. Ich habe viele Verfahren am Europäischen Gerichtshof und auch am Bundesgerichtshof in dieser Sache geführt, vor 2005. Dann bin ich gewählt worden und dann hieß es, naja, also wir brauchen eigentlich jemanden, Jurist im Landwirtschaftsbereich und im Umweltbereich. Willst du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, also Umwelt finde ich noch spannender, Stichwort Ausstieg aus Atomkraft, Alternativen aufbauen. Landwirtschaft mache ich als Anwalt so viel, mache ich gerne als Stellvertreter und so bin ich dann da reingekommen. 2009 dann umweltpolitischer Sprecher geworden. Du hast es aus meiner Sicht zu Recht beschrieben, da war gerade der Umbruch. Hermann hat noch richtig viel auch im Hinter- und Vordergrund gewirkt. Ich weiß noch, wie ich mit ihm seit an seit gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn gestritten habe auf dem Bundesparteitag. Dann hatten wir Uli Kelber als stellvertretenden Fraktionsvorsitzender, der unheimlich viel auch für die Erneuerbaren gemacht hat. Und so, das sind ganz wichtige Kollegen dann gewesen in dieser Anfangsphase.
Marco Bülow, der inzwischen bei den Piraten ist, ein paar andere. Jetzt bist du ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender und genau für diesen Themenbereich zuständig. Mal eine rein praktische Frage. Wie organisierst du denn dieses Themenfeld innerhalb der SPD-Fraktion? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Bottom-up-Prinzip? Da gibt es natürlich Berichterstatter, Kolleginnen und Kollegen, die für verschiedene Themen zuständig sind und dann moderierst du das so ein bisschen. Vielleicht kannst du mal von deinen Arbeitsprinzipien erzählen.
Also das Grundproblem oder die Grundherausforderung ist eigentlich, dass ich ja nicht nur für Energiepolitik zuständig bin, sondern ich bin eben für Klima, Energie, Landwirtschaft, Tourismus zuständig. Also unterschiedliche Facharbeitsgruppen, die wir in der AG auch zu diesem Themenfeld haben. Deswegen ist ein wichtiger Termin immer gewesen in einer Sitzungswoche die Sprecherrunde, wo ich also die Sprecherinnen und Sprecher zur Koordinierung dabei habe, um auch zu gucken, wo liegen die Problemfelder. Aber dann haben wir etwas gemacht vor 3,5 Jahren, auch neu, als ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden bin, dass wir versucht haben, eine Arbeitsgruppe Klimaschutz, eine Klimaschutzbegleitgruppe zu gründen, weil ich gesehen habe, dass die Reibungsverluste zwischen Verkehrspolitikerinnen, Wirtschaftspolitikerinnen, Umweltpolitikerinnen teilweise erheblich gewesen sind in der Fraktion und gerade zwischen 2005 und 2009 kann ich mich noch gut daran erinnern, wenn wir Umweltfreaks irgendwie was gemacht haben, haben die Wirtschaftspolitiker erstmal gesagt, nur vorsichtig, das kostet wieder Arbeitsplätze und bla bla bla. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, diese Klimaschutzbegleitgruppe zu gründen, interdisziplinär, wo also die Fachpolitiker aus den unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammengearbeitet haben. Und das halte ich für einen Schlüssel auch des zukünftigen Politikhandelns. Wir können in Schablonen nicht mehr denken, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Kommen wir vielleicht noch später zu, aber für mich ist das ein Grundprinzip. Und ich habe immer, auch in den Schlussverhandlungen, die ich dann als stellvertretender Fraktionsvorsitzender über all die Jahre führen musste, wenn die Berichterstatterinnen sich nicht einigen konnten, dann habe ich immer zwischendurch Bericht erstattet gegenüber den Berichterstatterinnen oder Sprechern, um zu gucken, können wir dort tatsächlich auch gemeinsam abschließen, ja oder nein. Das ist mir, also dieses kollegiale Prinzip, was ich im Übrigen auch von Rolf Mützenich jetzt gewohnt bin, das hatte ich früher nie in Koalitionsausschüssen, wo plötzlich dann irgendwie frühmorgens du zitternd das Handy anmachen musstest, um zu gucken, was ist da rausgekommen. Rolf hat mich bei all diesen Fragen, Konjunkturpaket und immer während der Verhandlungen auch kontaktiert. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, weil so ein unterschiedliches Klassensystem zwischen Berichterstatter, Sprecher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, das hasse ich.
Es ist ja, wenn man so möchte, auch ein sehr moderner und partizipativer Politikstil und ganz anders eigentlich noch aus der strukturellen Zeit, die du vorhin ja schon auch beschrieben hast. Und wahrscheinlich erfordert ja auch jede Zeit einen eigenen Politikstil. Ich meine, du kennst die Daten, Zahlen, Fakten. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Umweltkrise, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben erdrückende Zahlen, die ja doch dafür sprechen, dass wir sehr, sehr schnell eigentlich handeln müssen. Hast du dann vor dem Hintergrund das Gefühl, dass dann vielleicht einiges auch sehr viel schneller, ein bisschen, ich sag jetzt mal, autoritärer durchgesetzt werden müssen in der Politik und dass man nicht immer so endlos wartet und nochmal eine Schlaufe zieht und hier versucht, jemand einzubinden? Ist das ein Konflikt, den du in dir trägst?
Ja, absolut. Also persönlich sage ich, ich will alles für mich in meiner Funktion geleistet haben, was für mich möglich ist. Deswegen gehe ich auch teilweise sehr auch an meine körperlichen Grenzen, was Termine angeht, was auch Verhandlungsintensität und Vorbereitung angeht. Aber das Zweite ist ja mindestens genauso wichtig. Ich sage das in Vorträgen, die ich vor Ort oder wo auch immer halte, immer, ich bin mir nicht sicher, ob wir als Menschen in der Lage sind, diese große Transformation zu stemmen. Auch als Demokratie. Und da ist zum Beispiel ein Bereich, den ich jetzt gerade auch ja in der Schlussrunde nochmal mit verhandelt habe, das Thema Genehmigungsverfahren. Wir haben in Deutschland, und ich bin Jurist, natürlich ein Rechtssystem, was fast keine Parallele auf der Welt findet, wo wir dem Einzelnen einen sehr, sehr großen Anspruch auch geben. Aber ich glaube schon, dass wir diese große Frage, beispielsweise Klimaschutz, dass wir die als Allgemeinheit, als Paragraph 1 oder Artikel 1 in jedem Gesetz eigentlich mit definieren müssen. Dass dieses Ziel anderen übergeordnet ist. Das hat das Verfassungsgericht ja auch ganz spannend in der Entscheidung auch nochmal sehr hervorgehoben, dass es Abwägungen gibt, die hat auch der Gesetzgeber zu treffen, aber mit der Natur kannst du nicht verhandeln. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in den nächsten Monaten, das wird die neue Regierung leisten müssen, der neue Bundestag, wir werden die Genehmigungsverfahren völlig umkrempeln müssen. Aber ich habe jetzt beim Thema Repowering mit Nina Scheer, die da maßgeblich vorgearbeitet hat als Berichterstatterin, da haben wir eine Entscheidung gemacht, wo wir eine Verfahrensbeschleunigung hinbekommen und sehe, wer läuft amok, der NABU. Und diese Fragen, die müssen wir als Gesellschaft und als gesellschaftspolitische Gruppen klären, weil ansonsten werden wir es nicht hinkriegen. Das gilt eben auch für die großen Trassenführungen beispielsweise, wenn wir auf der Schiene weiterkommen wollen, werden wir in anderen Verfahren einsteigen. Das heißt nicht, dass Bürgerinnen und Bürger sich weniger beteiligen können. Ich glaube, dass Behörden auch ganz viel lernen müssen, dass am Anfang die maximale Transparenz steht. Dann glaube ich, kriegt man auch viel mehr Akzeptanz an vielen Stellen. Auch die Deutsche Bahn ist da in der Planung an vielen Stellen aus meiner Sicht vorsintflutlich. Da kommt dann hoheitliches Auftreten am Anfang. Das gibt Misstrauen. Und wenn das Kind einmal im Brunnen ist, dann ist es schwer, wieder Vertrauen aufeinander aufzubauen.
Ist denn Nord Stream 2 ein Beispiel, wo man dann sagt, jetzt müssen vielleicht mal Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen worden sind, dann doch wieder über Bord geworfen werden, weil sie einfach klimapolitisch jetzt nicht in diesen Rahmen reinpassen? Also ich meine, du hast es bei den Genehmigungen ja genannt, vielleicht kann man es aber auch übertragen an der Stelle. Ja, es gibt Verträge, aber mit der Natur lässt sich nicht verhandeln.
Also bei Nord Stream bin ich ehrlicherweise völlig anderer Auffassung, weil ich glaube, einmal, da bin ich auch Jurist, also es gibt Rechtsansprüche, da sind private Firmen ja zum großen Teil beteiligt und diese Strecke, also wie es entschieden werden würde, wenn wir jetzt vor 10 Jahren oder sowas diskutieren würden, weiß ich nicht. Aber diese Strecke ist ja zu, was weiß ich, 95% fertiggestellt. Und ich war ja Mitglied der Kohlekommission. Ich habe sehr intensiv, und es ist in dem Bericht nachzulesen, was bedeutet, dass wir als Bundesrepublik Deutschland und in der Umweltszene, finde ich, wird das zu wenig beachtet, gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigen. Wenn die Klimawissenschaftler dann sagen, viel zu langsam und guck mal nach Frankreich, nach Schweden, da kriege ich immer so einen Hals, weil die setzen weiter auf Atomkraft. Wie schaffen wir vor allen Dingen zwischen 28 und 2040 den Übergang? Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, zumal wir augenblicklich auch ja große Widerstände bei dem Thema Erneuerbare haben, sowohl im Parlament wie auch in der Bürgerschaft teilweise. Wir haben eine große Verantwortung, große Energiekapazitäten auch für Industrie kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Und Gas ist für mich eine wesentliche Brücke dabei. Ich will das so schnell wie möglich hinter mir lassen, nicht, dass man mich falsch versteht, aber wir haben eine Riesenverantwortung. Verantwortung auch für diesen Wirtschaftsstandort. Und wir sehen, dass die Niederländer die Gasförderung in kürzester Zeit jetzt drosseln werden aufgrund von Erdbebenrisiken und. Sodass es, ich bin bei Claudia Kempfert, wir brauchen es nicht zu 100%, aber ich brauche es, um flexibel zu sein. Und da das jetzt eben zu 95% fertiggestellt ist, hielte ich es für einfach Blödsinn, dass wir uns dieser Flexibilität berauben. Und meine deswegen, dass wir hier zumindest diese Brücke brauchen, zumal wir sie im Zweifel dann auch für die Wasserstoffproduktion weiter nutzen können. Deswegen sehe ich dann Nord Stream differenzierter als beispielsweise einige politische Mitbewerber.
Jetzt möchte ich nicht den Raum jetzt nutzen, um eine solche Meinung in Frage zu stellen, sondern vor allen Dingen dir eher die Frage zu stellen, wie bildest du denn allgemein eine Meinung? Ich meine, du hast jetzt hier eine starke Meinung gebildet, die hast du abgewogen. Wenn du dir mal so diesen Kuchen anschaust von den möglichen Wissensinput, den du bekommst, das ist deine eigene Mediennutzung wahrscheinlich, das ist die Wissenschaft, das sind Interessensvertreter, die NGOs, die Wirtschaft und so weiter und so fort. Wie würdest du für dich behaupten, wie du dir eine Meinung bildest und was ist so die Wissensgrundlage dafür?
Also zentral ist natürlich, dass ich mir über all die Jahre auch, glaube ich, ein Netzwerk an NGOs, aber auch Interessensvertreterinnen aufgebaut habe, wo ich sage, es gibt die, die dich zulabern und es gibt diejenigen, die aber sehr differenziert, auch im Zweifel im Vier-Augen-Gespräch nochmal sagen, also offiziell müsste ich dir jetzt das und das sagen, aber inoffiziell sage ich dir, seid vorsichtig dort. Also das ist auch etwas, wo ich sage, 16 Jahre Bundestag hören sich lange an, aber das musst du dir in all diesen Jahren erst erarbeiten. Würde schon sagen, eine ganz gute Menschenkenntnis. Aber inzwischen habe ich also viel an Expertengremien, wo ich sage, das sind für mich ganz wichtige Impulsgeber. Ich finde es aber auch nach wie vor total spannend, dann, ich mache sehr viele Infostände, auch zwischen den Wahlen im Wahlkreis. Weil bei einigen Themen ist in Anführungsstrichen der unverstellte Blick des Bürgers, der Bürgerin, total viel wert, als wenn du hier im Hamsterrad Berlin nur alles abwägst. Aber diese beiden Pole, die halte ich für mich persönlich für essentiell. Und dann kommt das, was ich am Anfang beschrieben habe. Auch der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist immer meistens noch etwas, wo man sagt, okay, den Aspekt habe ich so noch nicht gesehen. Und dass man dann kollektiv auch zu einer Überzeugung kommt, das wäre dann für mich so der dritte Baustein.
Da setzt man sich ja dann auch gewissermaßen so ein Puzzle zusammen von verschiedenen Meinungen und das ergibt dann irgendwann ein logisches Bild, nach dem du ja dann auch handelst. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser unverstellte Blick von der Straße dann wahrscheinlich eher so ein bisschen ein Barometer für Stimmung ist, weil man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder auf der Straße so informiert ist über Umwelt-, Klimaszenarien und andere Themen, mit denen du dich ja fachlich beschäftigen musst. Das heißt, das ist für dich so ein bisschen die Abwägung dann auch, wie viel kann ich den Menschen zumuten und wie weit kann ich gehen, was eigentlich notwendig wäre, aber wo ich möglicherweise dann doch die Akzeptanz verliere.
Absolut und nicht nur beim Thema Energie und Klimapolitik. Im Übrigen total spannend, welche Formate du machst. Also wenn du einlädst als SPD-Ortsverein zum Thema Klimapolitik, Matthias Miersch kommt, dann habe ich die Klimafreaks da sitzen. Das ist was völlig anderes, als wenn ich in einer Mitgliederversammlung bin, weil du dann durchaus auch diejenigen, wenn du jedenfalls eine Atmosphäre herstellst, dass man sich traut, auch sich zu äußern, die durchaus skeptisch sind, ob das denn alles so richtig ist. Aber du hast recht, also es ist vor allen Dingen so ein Seismograf, wie sind Stimmungen. Und bei Klima ist das natürlich nach Fridays for Future etc. auch nochmal stärker gewesen. Also ich habe 2007 den ersten Stromsparwettbewerb der Städte in meinem Wahlkreis untereinander organisiert. Da haben mich einige ein bisschen kariert noch angeguckt, was das denn eigentlich alles soll, was ich da mache. Aber jetzt hat sich das völlig gedreht und vor allen Dingen auch beim Thema Corona, muss ich sagen, dass mir das vor Ort sehr, sehr wichtig war, weil du in Berlin teilweise da sehr abgehoben über Inzidenzen etc. sprechen konntest. Vor Ort hast du die Polarisierung, die ich meines Erachtens nach wie vor spüre, in denjenigen, die eigentlich also erstmal gar nicht so richtig betroffen sind, weil sie irgendwie im öffentlichen Dienst Homeoffice weitermachen konnten, um es jetzt mal auf die Spitze zu bringen. Und dann den Gewerbetreibenden auf der anderen Seite, der seine gesamte Existenz vernichtet sieht, trotz Hilfen und eigentlich eine Sprachlosigkeit zwischen beiden herrschte. Das sind dann Dinge gewesen, die ich für mich, als wir das Infektionsschutzgesetz beraten haben, sehr, sehr wertvoll empfunden habe.
Jetzt hast du eben erzählt, dass du fast 10 Jahre an diesem Klimaschutzgesetz gearbeitet hast. Und 10 Jahre, das liegt ja nicht daran, dass du jetzt 10 Jahre nach Antworten gesucht hättest, sondern wahrscheinlich eher daran, dass es nicht möglich war, Mehrheiten zu bilden. Und vor allen Dingen, klar, auf der einen Seite sicherlich auch innerhalb der einen Partei, wo es unterschiedliche Interessenslagen gibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Koalitionspartner, der jetzt vor allen Dingen ja die CDU gewesen ist. Hast du das Gefühl, dass bei deinem Koalitionspartner der CDU, der Union insgesamt mehr Bereitschaft existiert für ambitionierten Klimaschutz? Oder hast du das Gefühl gehabt, es sind einfach nur 2 verschiedene Wege gewesen, die man eingeschlagen hat und man konnte sich nicht einigen?
Ich will differenzieren. Es gibt tolle Klimapolitikerinnen auch bei CDU, CSU. Aber ich muss wirklich sagen, und das gilt auch für die Zukunft, ich will jedenfalls alles daran setzen, dass die nächste Regierung nicht von CDU, CSU gestellt wird. Weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass sie keinen Kompass haben, jedenfalls keinen Mehrheitskompass zugunsten einer progressiven Energie- und Klimapolitik. Dass das, was wir teilweise in der SPD vielleicht irgendwie unter Sigmar Gabriel auch noch diskutiert haben, dass das davor herrscht, dass also gute Klimapolitik Arbeitsplätze kaputt macht und eher Zukunft vernichtet, was ja ein völliger Nonsens ist. Ja, es ist richtig, wir werden in bestimmten Bereichen Transformation und Arbeitsplatzverlust erleben, aber es gibt eben auch viel Neues. Und diese Geschichten, also vielleicht bin ich auch geprägt, ich musste ja mit Nüsslein, Pfeiffer und all diesen Nasen verhandeln in den letzten 3,5 Jahren. Und es war auch Altmaier, muss ich wirklich sagen, ich kriege so einen Hals, wenn ich jetzt seine aktuellen Statements sehe. 3,5 Jahre hat er maßgeblich alles blockiert, von Solardeckel und. Ich will das gar nicht alles anreißen, weil sonst rege ich mich wieder auf. Diese Leute haben blockiert an vielen, vielen Stellen. Und trotzdem sage ich jetzt auch mal, du hattest ihn, glaube ich, auch schon bei dir. Jemand wie Andreas Jung ist aus meiner Sicht ein Politiker der CDU, der da richtig was auch bewegen kann. Aber er ist nicht in der Mehrheit, glaube ich, nach wie vor. Und deswegen bei dieser zentralen Frage wünsche ich mir, dass die einfach auf die Ersatzbank kommen und sich dann ein Bild dann bilden. Auch das Thema Atomkraft im Übrigen ist da aus meiner Sicht noch nicht erledigt.
Andreas Jung kommt noch. Nicht, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt suchen. Ich habe eine Folge verpasst. Nein, er kommt noch in der wahrscheinlich nächsten Folge. Aber kannst du dir das denn erklären? Also du kennst ja die von dir benannten Akteure ein bisschen näher. Ist das mangelndes Wissen? Ist es eine Taktik, weil man irgendwie versucht, auf das eigene Klientel irgendwie einzuzahlen? Hat sich ein Herr Altmaier dann doch geändert und sagt, auf einmal sieht er das? Wahrscheinlich kann man bei Herrn Nüsslein, Herrn Pfeiffer auch aufgrund der auch in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Details um Firmengeflechte und Zahlungen und so weiter und so fort vielleicht auch noch andere Thesen aufstellen. Aber wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Also ich habe mir das auch sehr viele Stunden durch den Kopf gehen lassen. Ein Grundunterschied, glaube ich, ist die Frage, was ist eigentlich Politik und welche Rolle spielt Gesellschaft und Staat in der Transformation? Also ich weiß noch sehr genau, als ich mit Stefan Weil das Thema Klimaschutzgesetz in den Koalitionsvertrag reinverhandelt habe, da saß ich mit Armin Laschet und Nüsslein. Und die haben beide das Thema Klimaschutzgesetz als planwirtschaftliches Element bezeichnet. Das heißt, sie haben den Politikansatz sozusagen, der Markt soll es doch richten und kein Ordnungsrecht. Und das ist ein fundamental unterschiedlicher Ansatz. Dann haben wir bei Altmaier zum Beispiel eine Frau von Ahlefeld in einer Schlüsselposition. Das ist eine Abteilungsleiterin. Die war bei Michael Fuchs Büroleiterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin. Michael Fuchs war der, man nannte ihn auch Atomfuchs. Das heißt, ich glaube, dass gerade aus den Teilen Baden-Württembergs der CDU, dass dort das Thema Atomkraft immer noch vorherrscht und dass man sozusagen überhaupt nicht sieht, dass die Erneuerbaren eigentlich der Schlüssel sind, weil man eben sagt, eigentlich gehen wir hier so einen Sonderweg. Und bei Altmaier, da frage ich mich wirklich, weil er eigentlich alles wissen müsste, aber ich nehme ihm also möglicherweise zum Schluss sogar so ein taktisches Element, dass er sagt, ich will noch nicht so viel preisgeben, wir brauchen ja noch was für Schwarz-Grün oder so. Das traue ich dem auch noch zu, weil eigentlich ist er zu intelligent, aber trotzdem, er hat an entscheidenden Stellen blockiert. Und dann gibt es eben die, die sagen, wenn Deutschland einen Sonderweg macht, in Anführungsstrichen, dann leidet die Wirtschaft und dazu gehört diese gesamte Wirtschaftsflanke der Union und das ist ein Riesenproblem.
Das sind kulturelle Fragen, die du auch angesprochen hast. Jetzt hast du für dich die Entscheidung schon gefällt, dass es möglichst eben keine Koalition mit der CDU, CSU geben sollte in der kommenden Legislaturperiode, dann wäre es ja eben dann eine Konstellation mit der Linkspartei, mit den Grünen oder vielleicht sogar auch mit der FDP. Eine Dreierkonstellation ist natürlich was machbar. Was sind denn deine Erwartungen an die zukünftigen Koalitionspartner? Und was glaubst du, was könnte einfacher werden?
Also natürlich glaube ich, dass die FDP, wenn ich über Markt und Wirtschaft rede, auch nicht einfacher ist, zumal sie ja auch mit Emissionshandel irgendwie alles versuchen zu erledigen. Ich glaube trotzdem, dass es eine spannende Geschichte auch geben kann, sie einzubinden über die Rechts- und Innenpolitik, weil da gibt es auch mehr Gemeinsamkeiten zwischen SPD und Grünen und ihnen als mit der CDU, bin ich jedenfalls überzeugt. Dann müssen sie das Thema Klimapolitik dann eben den anderen überlassen. Das wäre jedenfalls mein Deal, ohne dass ich jetzt in die Verhandlungen zu sehr eingreifen will. Ich glaube, es ist auch noch sehr, sehr viel Dynamik da drin. Aber der Schlüssel für alles ist aus meiner Sicht der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Monaten und Jahren. Deswegen hoffe ich, dass wir uns durchsetzen können mit einem Vorschlag, den ich auch in dieses Wahlprogramm mit reingebracht habe, nämlich einen Zukunftspakt, der einen verbindlichen Ausbaukorridor für die einzelnen erneuerbaren Träger zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorsieht. Also diese organisierte Unverantwortlichkeit, die wir da augenblicklich haben, geht nicht. Wir brauchen bis 2030 jetzt den maximalen Ausbau und das ist der Schlüssel für alles, für einen früheren Kohleausstieg, für Gas als geringe Brücke. All diese Dinge gehen nur, wenn wir diesen maximalen Ausbau hinkriegen und das, glaube ich, ist der Schlüssel auch für die nächste Bundesregierung.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die thematischen Zuschnitte Energie, Klima, Planungsrecht, da greift ja auch einiges zusammen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Frage der Institutionen. Glaubst du, dass sich hier etwas ändern muss, dass sich die Zuschnitte ändern müssen? Wir wissen, die Energiefrage sitzt beispielsweise im Bundeswirtschaftsministerium, die Naturschutzfragen liegen im Umweltministerium, die Planungsfragen sind durchaus verteilt in verschiedenen Ministerien. Was müsste sich dort ändern?
Ja, also davon bin ich fest überzeugt, dass wir eigentlich, Rot-Grün hatte es mal angefangen, 2000, als sie die nationale Nachhaltigkeitsstrategie aufgelegt haben, da haben sie so etwas wie ein Green Cabinet gebildet. Also Staatssekretäre aus den einzelnen Fachressorts, die sich mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie befassen, regelmäßig. So etwas, glaube ich, brauchen wir institutionell jetzt beim großen Thema Energie- und Klimapolitik, weil wir sehen, dass wir nicht mehr nur als Umwelt- und Energieministerium beispielsweise das liefern. Die großen Blöcke, und das ist ja das Klimaschutzgesetz eigentlich, was das sehr deutlich macht, die großen Sektoren Mobilität, Verkehr und Gebäude bauen. Auf die kommt es jetzt an. Das kann ich aber nicht in einem Kampf zwischen Umwelt, Energieressort auf der einen Seite und Verkehrsressort auf der anderen. Es muss ein Spirit, ein Geist dieser Regierung geben, dass man interdisziplinär sich diesen Zielen verpflichtet fühlt. Und deswegen darf es nicht sein, dass erst eine Vorlage aus dem einen Haus und dann eine Vorlage aus dem anderen, sondern die Vorlage muss eigentlich gemeinsam erarbeitet werden, gegebenenfalls unter Führung des Bundeskanzlers. Das halte ich für essentiell. Das heißt, dieses Ressortdenken wird so nicht zukunftsfähig sein können.
Oder einer Bundeskanzlerin. Olaf Scholz hat sich ja, glaube ich, schon festgelegt, wenn ich das richtig entnommen habe, den Medien eine solche eben nicht zu wählen. Aber die SPD-Fraktion ist ja noch größer. Insofern gibt es ja auch verschiedene andere Konstellationen.
Ich kämpfe darum, dass Olaf zur Abstimmung steht. Und ich hoffe auch, dass er der nächste Bundeskanzler wird. Aber das muss ich hier ja nicht betonen.
Absolut, auch total legitim. Die Frage, die ich jetzt noch hätte, du hast ja gerade darauf hingewiesen, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien unglaublich beschleunigen. Wir kennen die Zeitfaktoren. Wir dürfen nicht sehr viel Zeit verlieren, auch in irgendwelchen Institutionengeflechten und Streitigkeiten. Was würde für dich denn in ein 100-Tage-Sofort-Klimaschutzprogramm gehören?
Also aus meiner Sicht auf alle Fälle diesen Zukunftspakt. Und zwar müsste der dann eben so aufgebaut werden, dass wir zum Beispiel ein 2%-Ziel Windkraft auf Land tatsächlich für jedes Bundesland verpflichtet, also jetzt nicht Hamburg, aber im Schnitt vorsehen, dass wir also einen klaren Ausbaukorridor mit den jeweiligen Bundesländern vereinbaren. Ich glaube auch, dass wir dringend dazu brauchen, Mechanismen, wie kriegen wir Solarflächen, also jenseits der Avantgarde, also das Thema Solardachpflicht, glaube ich, muss man zumindest auch, was die öffentlichen Gebäude angeht, bis hin zu Abstufung dann bei Neubauten etc., darüber werden wir uns unterhalten müssen. Und auch das Thema Effizienz wird eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass man den Energieverbrauch nochmal stärker ordnungsrechtlich auch in Blick nehmen kann. Hier ist das, was wir auf der europäischen Ebene haben, meines Erachtens nicht ausreichend. Nur ein Elektrofahrzeug ist nicht per se umweltfreundlich, sondern es kommt eben auch auf Verbräuche an. Und da glaube ich, müssen wir uns auch Gedanken machen. Das heißt, diese ordnungsrechtliche Komponente. Und dann geht es in den großen Bereich Förderung. Das heißt, ich glaube, da sind teilweise Milliarden, die sind aber nicht in der Fläche angekommen. Also Stichwort Ladeinfrastruktur und, und. Da müssen wir dann mit dem, was wir eben besprochen haben, Stichwort einer Reform des Genehmigungsrechts, entbürokratisieren, damit die Milliarden dann wirklich in die Fläche kommen. Das sind drei Elemente, die ich mir auf alle Fälle vorstelle.
Was wären für dich die größten Ergebnisse oder Milestones, die am Ende der kommenden Legislaturperiode erreicht werden müssten?
Also am schönsten wäre, wenn wir natürlich mit dem Ausbau der Erneuerbaren massiv nach vorne kommen. Also ich gehe jetzt nur von Energiepolitik vor die Klammer gezogen, würde ich. Ich bin ja noch Sprecher der parlamentarischen Linken. Ich glaube, dass die Folgen der Pandemie uns sehr beschäftigen werden. Und ich hoffe, dass zum Beispiel die Folgen der Städte, Einnahmeverluste etc., dass wir die wettmachen können. Und ich habe den Eindruck, dass wir auch vor allen Dingen dann eben, also im Bereich Energie richtig was tun müssen. Und es wäre für mich, also der Ausbau der Erneuerbaren, dann diese beiden Gebiete, von denen ich sprach, stiefmütterlich sind sie bislang behandelt worden. Stichwort Mobilität der Zukunft. Hier müssten wir viel, viel stärker nach vorne kommen. Ich hoffe zum Beispiel beim ÖPNV, beim Schienenausbau. Das kann man auch in 4 Jahren, da kann man einiges machen. Und die Sanierungsquote im Gebäudebereich. Das wäre für mich jedenfalls im Energiesektor, Erneuerbare, Mobilitätssektor und Gebäudesektor. Das sind die 3 wesentlichen Bereiche.
Matthias, ich finde, wir sollten uns spätestens 100 Tage nach dem Koalitionsvertrag mal wieder treffen und zurückschauen, ob dieses 100-Tage-Sofortprogramm so umgesetzt werden konnte. Dazu gehört ja eben auch ein Koalitionspartner. Und dass wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal zum Ende der nächsten Legislaturperiode dann nochmal in einem ähnlichen Format treffen, zu schauen, was ist denn tatsächlich erreicht worden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das tolle Gespräch, für die Einblicke auch so ein bisschen in deinen Alltag, wie Politik organisiert wird, was sind deine Wünsche und wie schaust du auf die Zukunft. Herzlichen Dank dir erstmal.
Ja, danke dir. Ich fand es auch total spannend, total kurzweilig und ist gebongt. Machen wir gerne.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.